ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Es ist gar nicht mehr lange hin. Dann ist Weihnachten. Und wir vom Hamburger Hafenkonzert haben heute maritime Literaturtipps für Sie. Bücher zum Verschenken oder auch zum Selberlesen an den Feiertagen. Tolle Bücher rund um das Meer, den Hafen und die Schifffahrt. Vielleicht ist ja auch etwas für Sie dabei. Herzlich willkommen zu unserer 3657. Ausgabe. Ich bin Jan Wulff. Ihnen allen einen frohen dritten Advent.
NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 ist hier heute mit maritimen Buchtipps. Und da hat es mittlerweile schon Tradition, dass wir kurz vor Weihnachten einmal in die Schiffsbuchhandlung Hafenfuchs hier bei uns in Hamburg gehen. Denn wenn wir hier bei uns in der Stadt schon eine Buchhandlung haben, die auf alles Maritime spezialisiert ist, dann ist die für maritime Buchempfehlungen hier im Hamburger Hafenkonzert natürlich genau die richtige Adresse. Petra Volkwarzen hat sich mit der Inhaberin Maike Fuchs getroffen.
Wenn Maike Fuchs von der Schiffsbuchhandlung Hafenfuchs Bücher empfiehlt, dann solche, die uns als Leser mitnehmen an Bord. Abenteuerliche Reisen, Stürme und Flauten, ferne Länder. Den Anfang macht eine Biografie.
Das Buch heißt Wilde Jahre vor dem Mast, vom Schiffsjungen zum Kapitän auf großer Fahrt. Von einem ganz neuen Verlag, das ist der Klabauters Verlag.
Autor Dietmar Frohböse erzählt aus der Anfangszeit seines Seemannslebens. Vom Heimathafen Hamburg in die Welt hinaus, alles selbst erlebt.
Der Proviant wird knapp. Die gesamte Besatzung wird auf Zwangsdiät gesetzt. Es ist dem Koch zu verdanken, dass wir alle zwar recht schlank werden, aber eigentlich keinen Schaden nehmen.
Nicht jeder, der was zu erzählen hat, sagt Maike Fuchs, kann auch schreiben. Dieses Buch aber liest sich gut. Was ihr außerdem gefällt, die vielen Fotos.
Hier ist zum Beispiel mal Peggy's Point in Nova Scotia, ein Leuchtturm in einer starken Brandung, Hafen von Bombay, die Hafenarbeiter.
Der Roman, den sie als Tipp ausgesucht hat, ist nicht neu, ist aber jetzt nochmal neu herausgegeben worden.
Betraven, das Totenschiff. Also das Buch ist ursprünglich 1926 erschienen, ist also wirklich schon ein kleiner Klassiker in der Schifffahrtsliteratur. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, als der Diogenes Verlag es wieder aufgelegt hat, weil es ein wirklich tolles Buch ist.
Nach einem Landgang erlebt der Seemann, um den es geht, eine böse Überraschung.
Er kommt morgens wieder zum Hafen und stellt fest, dass sein Schiff schon ausgelaufen ist. Jetzt hat er ein großes, großes Problem. Er hat keine Seefahrtspapiere und hat auch keinen Ausweis.
Ohne Papiere kann er nirgendwo anders anheuern, bis er auf ein völlig heruntergekommenes Schiff stößt.
Er guckt sich das an und denkt nur, das ist ein Totenschiff. Am Bug trug sie den Namen Jorike. Aber der Name war so dünn und so verwaschen, als ob sie sich schämte, so zu heißen.
Eine Geschichte mit eindrücklichen Beschreibungen und einer großen Portion Sozialkritik.
Der Arbeiter, der Mensch zählt nichts, Hauptsache nur der Profit. Die Arbeitsbedingungen, die dort beschrieben werden, sind schon sehr, sehr hart.
Das nächste Buch, das die Inhaberin der Schiffsbuchhandlung ausgesucht hat, ist ein Sachbuch.
Das Wetterlesen, wie Wolken, Wind und Wellen unser Leben bestimmen. Geschrieben hat das ein Kapitän, Captain Elliot Rappaport. Wenn man übers Wetter mal was lesen möchte, ohne gleich ein Studium der Meteorologie zu machen, ist man bei so einer Art von Buch immer ganz gut aufgehoben, weil es ein erzählendes Sachbuch ist.
Der Autor nimmt die Leser mit auf Reisen. Südsee, Neuseeland, Amerika.
Also er beschreibt hier 3 Jahrzehnte an Bord von verschiedenen Schiffen. Anhand dieser Erlebnisse versucht er dann sachlich gewisse Wetterphänomene zu erklären.
Zum Schluss noch ein Kinderbuchtipp.
Meine abenteuerliche Reise mit Captain Krabbenfuß.
Ein Bilderbuch mit Texten zum Vorlesen für Kinder ab 5.
Hier geht es um einen Ich-Erzähler. Wir wissen nicht, ob es ein Mädchen oder Junge ist. Das ist aber auch gar nicht wichtig. Der Ich-Erzähler findet am Strand eine Flaschenpost. Und die enthält einen Hilferuf von einem Piloten, der irgendwo gestrandet ist.
Die Suche nach dem Absender beginnt. Zum Glück kann der Club der Flaschenpostsammler helfen.
Eine Flaschenpost, sagst du. Kann ich die Nachricht mal sehen? Fragte der Mann neugierig. Ich hole die Flasche aus meinem Rucksack und halte ihm den Brief hin. »Ach, du grüne Flasche«, ruft er aus, sobald er den Brief des Piloten gelesen hat. »Da braucht jemand dringend unsere Hilfe. Gut, dass du hergekommen bist. Genau für solche Missionen gibt es uns Flaschenpostsammler.«
Ein Buch, das ganz sicher nicht nur Kindern, sondern auch den Erwachsenen, die vorlesen, Spaß macht.
Es hat so einen wimmeligen Charakter. Also es passiert wahnsinnig viel auf den Bildern. Es sind viele Mini-Details, die auch so witzig und einfallsreich sind. Also da schwimmt mal eine große Krabbe im Wasser oder ein Häuschen hat ein Dach in Muschelform. Da können sie wirklich stundenlang gucken und werden immer noch mal irgendwie was Neues entdecken.
Buchtipps aus der Hafencity, aus der Schiffsbuchhandlung Hafenfuchs in der Shanghai-Allee. Und schon mal zum Vormerken, im kommenden Jahr feiert die Schiffsbuchhandlung Hafenfuchs ihr 50-jähriges Jubiläum. Dann werden wir auf alle Fälle auch noch mal ausführlich berichten. Er war Amateurfotograf und seit den 1920er Jahren mit seiner Kamera in den Straßen von Hamburg unterwegs. Was er da für tolle Bilder machte, das blieb lange Zeit unentdeckt, denn erst lange nach seinem Tod wurde dieser wahre Schatz an großartigen Bildern aus dem alten Hamburg gehoben. Nun hat der Junius Verlag die schönsten Bilder von Albin Müller in einem Bildband zusammengestellt und veröffentlicht. Jens Büchsenmann hat sich das Buch angeschaut und er war begeistert.
Man kommt aus dem Staunen nicht raus, kaum hat man die ersten Bilder gesehen. In schönstem Schwarz-Weiß, uraltes Kopfsteinpflaster, grotesk schiefe Häuser auf der abschüssigen Straße. Auf dem Schild über einer Tür steht Tabak, Zigarren, eigenes Fabrikat. Eine Frau geht auf das Tabakgeschäft zu. Sie hat eine Tasche dabei. Über ihr eine Gaslaterne, wie es sie überall gab, zu der Zeit in den engen Gassen von Altona, in den Gängevierteln der drangvollen Hafenstadt.
Jetzt gehe ich allein durch eine große Stadt und ich weiß nicht, ob sie mich lieb hat.
Und immer wieder Kinder auf den Bildern, wie auf der steil zur Elbe hin abfallenden Straße. Die Jungs mit kurzen Hosen und langen Wollstrümpfen, die Mädchen in weißen, frisch gestärkten Kittelkleidern. Überall raucht es aus Kaminen und Ofenrohren. Weit geht der Blick über den Hafen, die Kräne. Die vielen Boote, Kähne, Schiffe, drangvolle Enge in den Fleten, am Kai, im Hafen. Auch hier Kinder, die zugucken beim Beladen, kleiner Schuten mit Säcken voller Stückgut, Passanten, Hafenarbeiter. Es wimmelt von Leuten auf dem Altonaer Fischmarkt. Frauen mit schicken Hüten, Blumen oder einem Korb im Arm, geschäftige Männer mit Hut, Bowler oder Schiebermütze. Man kann sich kaum satt sehen an dem Wimmelbild, wie Bernd Nasner, der diesen Fotoschatz gehoben hat.
Also das waren so Negativordner mit lauter 6x6 Negativen, einzeln geschnitten und eingetütet.
Vor 10 Jahren kam ein Kunde in sein Hamburger Fotogeschäft und zeigte ihm Schwarz-Weiß-Abzüge. Sein Vater habe die gemacht. Zu Hause sei noch viel mehr, sagte er und stellte sich als Sohn von Albin Müller vor. Ein Name, der selbst dem erfahrenen Kamerahändler nichts sagte.
Das steht auch auf den Bildern teilweise hinten drauf, dass er mit dieser Kamera eben fotografiert hat. Drückt hier auf den Knopf, zack, kommt das Objektiv raus. Er hatte aber wohl auch eine Rollerflex zweiäugig.
So. In den Jahren seit dieser ersten Begegnung hat Bernd Nasner einen wahren Schatz gehoben, unter tausenden Fotos ausgewählt, Negative eingescannt, Hintergründe recherchiert. Ergebnis? Dieser prächtige Bildband. Die Qualität dieser Schwarz-Weiß-Fotos ist außerordentlich. Albin Müller spielt virtuos mit Licht, Schatten und Grauwerten. Wie bei den Zwillingen, die ihren kleinen Bruder an den Händen halten und auf einen dunklen Torbogen zugehen. Wie bei den Spiegelungen auf regennassem Pflaster oder bei den Schatten der Arbeiter auf einem Gerüst. Überhaupt das Arbeitsleben der Zeit. Beinahe so wie der große August Sander ist Albin Müller ein Stilist unter den Arbeiterfotografen. Etwa der Mann, der schwere Milchkannen schleppt. Die klönenden Frauen in Schürze, die eben noch Bettdecken aus den Fenstern gehängt haben. Das Schaustellerpaar, das stolz in die Kamera blickt. Und immer wieder die Plackerei im Hafen damals. Männer auf Leitern, auf Kränen, im Frachtraum einer riesigen Schute voller Sand.
Und das zeichnet ihn eben auch aus, diese Geduld, die er gehabt hat. Teilweise auch kleine Geschichten erzählt. Hat dann vom selben Standort mehrere Bilder gemacht mit anderen Leuten. Oder er ist zu seinen Lieblingsmotiven mehrmals im Jahr hingegangen, im Winter, im Sommer, mit unterschiedlichen Schiffen und manchmal unterschiedlichen Leuten.
Bernd Nasners Begeisterung kann wohl jeder Betrachter teilen. Bei jedem neuen Blättern im Buch entdeckt man ein neues Lieblingsbild. Der hanseatische Kaufmann, der in seinem Kontor unter der Weltkarte ein Nickerchen macht. Die Damen in dicken Mänteln, die sich ein Geheimnis ins Ohr flüstern. Albin Müller hat die Welt des vorigen Jahrhunderts im Kleinen eingefangen, weit über die Hansestadt Hamburg hinaus.
Jens Büchsenmann war das über den Bildband Hamburg, Fotografien von 1920 bis 1970 von Albin Müller. Das Buch ist im Junius Verlag erschienen, hat 256 Seiten und kostet 49,90 Euro. Und gleich sind wir auf den Spuren von Alfred Wegener unterwegs. Den Namen, den kennen Sie sicherlich, aber wer war das eigentlich genau? Dazu gleich mehr. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 hören Sie und manchmal frage ich mich ja, was es wohl ist, das Menschen dazu bringt, einfach irgendwo hinzusegeln, wo noch niemand vorher war und vollkommen unbekanntes Eis oder Land zu betreten. Zuallererst ist es wohl die Neugier dieser Menschen und vielleicht auch immer wieder die Erkenntnis, dass das Gefühl von Nichtwissen oftmals viel schlechter zu ertragen ist als die Anstrengung, die man aufnehmen muss, um etwas zu erfahren. Dass auch Alfred Wegener diese Neugier verspürte, davon ist auszugehen, das schreibt zumindest Sachbuchautor Günther Wessel. Sein neues Buch über Alfred Wegener ist gerade im Mare Verlag erschienen. Anja Grigoleit ist jetzt hier bei mir. Anja, du hast es schon gelesen, das Buch. Und vielleicht kannst du zuerst mal erzählen, wer dieser Alfred Wegener denn überhaupt war. Ich weiß bislang vor allem über ihn, dass das Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven nach ihm benannt ist. Mhm.
Ja, das ist natürlich das, was den meisten als erstes zu Alfred Wegener einfällt. Günther Wessel nennt ihn gleich ganz vorne in seinem Buch einen Forscher mit einer großen Sehnsucht. Vielleicht als erstes kurz die biografischen Eckdaten. Alfred Lothar Wegener wurde am 1. November 1880 in Berlin als jüngstes von 5 Kindern einer Pastorenfamilie geboren und schon als Junge interessierte er sich für die Natur. Er zeichnete Landkarten, beobachtete Tiere und machte mit seinem älteren Bruder Kurt auch viele kleine Experimente. Nach dem Abitur studierte er dann Physik, Meteorologie und Astronomie in Berlin, Heidelberg und Innsbruck und mit Kurt hat Alfred übrigens auch 1906 einen Weltrekord aufgestellt, und zwar für die damals längste Ballonfahrt. Günther Wessel beschreibt es in dem Buch so.
Die Brüder saßen und standen im Weidenkorb, trieben langsam nach Nordwesten, überflogen Wittstock, fotografierten, erreichten mittags die Ostsee bei Wismar, schauten aufs Wasser, passierten Fehmarn, flogen am Abend über Horsens an der jütländischen Küste und trieben frierend in der Nacht weiter nach Norden. In den frühen Morgenstunden führte sie der Wind auf das Kattegat hinaus, später dann nach Süden über Fünen. Ängstlich und vor Kälte zitternd blickten die Brüder auf den Horizont. Die Nordsee war in Sicht und sie bereiteten die Landung vor. Doch dann drehte der Wind erneut und sie fuhren weiter nach Süden. Am Ende der zweiten Nacht hatten sie Göttingen erreicht. Sie trieben noch ein Weilchen weiter, doch Kälte, Müdigkeit und Hunger forderten schließlich die Landung.
Alfred Wegener schickte dann ein Telegramm an seinen Vorgesetzten.
Heute 2:30 glatt gelandet bei Laufach, nahe Aschaffenburg, nach 52-stündiger Fahrt über Aalborg auf Jütland. K3000 Meter, minus 16 Grad, Wegener.
Aber die Messung von Wetterdaten per Ballon oder mit Hilfe von Dachen, das war jemandem wie Wegener, der mit diesem Forscherbacillus infiziert war, dann doch auf die Dauer zu wenig, ne?
Ja, ganz genau. Also Wegener hatte schon länger ein Interesse an den Polargebieten und er war fasziniert, als er von der 2-jährigen Expeditionsreise des Dänen Ludwig Mielius Eriksen las, der an der Westküste Grönlands unterwegs gewesen war. Da einmal Wetteraufzeichnungen mit dem Ballon zu machen, das wär's, dachte sich Wegener. Und als er erfuhr, dass Mielius Eriksen eine weitere Reise plante, da, so schreibt es Wessel über Wegener, da war die Chance da, auf die er, ohne es zu wissen, gewartet hatte. Alfred Wegener wollte also unbedingt dabei sein bei dieser Expedition und beharrlich schrieb er gleich mehrere Briefe.
Ich bin ein eifriger Alpinist und habe zusammen mit meinem Bruder eine große Zahl von Gletschertouren ohne Führer gemacht. Im Skilaufen habe ich im vorigen Winter auf dem Brocken meine ersten Versuche gemacht. Sollte sich auf Ihrer Expedition Gelegenheit zu Drachenaufstiegen ergeben, so glaube ich wohl, eine Ausrüstung hierfür zusammenbringen zu können.
Nach vielen Versuchen, also Briefen, persönlichen Besuchen, wurde er dann schließlich erhört und wurde als einziger Ausländer auf diese dänische Expedition mitgenommen.
Jetzt erzähl uns nochmal, wie ist Günther Wessel denn bei seiner Recherche für dieses Buch vorgegangen?
Ja, Wessel ist Journalist und Autor und hat sich auch schon länger mit Alfred Wegener befasst. Es gab unter anderem vor fast 4 Jahren beim Deutschlandfunk mal eine lange Nacht über Alfred Wegener. Und natürlich hat Wessel auch jede Menge Literatur durchstöbert. Er hat ausführliche Interviews geführt, unter anderem mit dem Leiter des Alfred-Wegener-Museums in Zechliner Hütte in Brandenburg. Das ist so ein ganz kleiner Ort, aber hier hat Wegener eben eine lange Zeit lang gelebt. Und Günter Wessel hat auch mit diversen Wissenschaftlern natürlich gesprochen, darunter, na klar, Antje Boetius, der Leiterin vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven.
Wir wollen jetzt nicht zu viel vorwegnehmen von dem Buch. Es steht viel über die Geschichte der Polarforschung und über die verschiedenen Grönlandreisen drin. Aber du hast erzählt, eher private Dinge wie die Hochzeit mit Elise Köppen, die kann man auch da nachlesen.
Und über seine Zeit in Hamburg, als er bei der Deutschen Seewarte als Meteorologe arbeitete und in Großborstel wohnte. Etwas beengt, denn mittlerweile waren ja die 3 Töchter auf der Welt, aber für einen Hausumbau fehlte einfach das Geld. Und natürlich steht auch ganz viel über seine wissenschaftlichen Arbeiten in diesem Buch, besonders natürlich über die Theorie der Kontinentalverschiebung, die ja zu einer wichtigen Grundlage der heutigen Plattentektonik wurde.
Also ist das jetzt mehr ein Wissenschaftsbuch?
Nee, ein ganz klares Nein. Es ist ein sehr gut zu lesendes Sachbuch. Günter Wessel ist es gelungen, ganz leicht über diese wissenschaftlichen Dinge zu schreiben. Und wir hatten es vorhin schon, Alfred Wegener kommt einem auch als Mensch wirklich sehr nahe. Er war ja trotz dieser Ballonfahrt jetzt eben nicht so ein Abenteurer auf Rekordjacht. Also er wollte nicht als Erster hier sein oder da sein, sondern er wollte seine Forschungsziele erreichen.
Was ihn ja letztlich auch das Leben gekostet hat.
Mhm. Ganz genau. Also wieder einmal auf Grönland-Expedition wollte er, obwohl man schon sehr großen Zeitverlust hatte und man kam nicht voran, aber Alfred Wegener wollte unbedingt die Forschungsstation Eismitte noch mit Lebensmitteln versorgen. Also Verantwortungsbewusstsein für die Station und damit auch für das wissenschaftliche Programm, das lag ihm wirklich sehr am Herzen und vermutlich starb er durch Überanstrengung auf diesem Weg dann an Herzversagen und da war er gerade mal 50 Jahre alt. Insgesamt muss ich sagen, diese ganzen Geschichten, 288 sehr, sehr, sehr lesenswerte Seiten.
Vielen Dank, Anja Grigoleit. Ja, und das Buch Alfred Wegener von Günter Wessel ist bei Mare erschienen und es kostet 28 Euro. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 hören Sie heute mit maritimen Buchtipps. Und jetzt geht es um ein sehr, ich sag mal, bewegtes Kapitel Hamburger Zeitgeschichte. Es ist jetzt schon eine ganze Weile her und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich das Wort Hafenstraße höre, dann habe ich die alten Bilder gleich wieder vor Augen. Die jahrelangen Straßenkämpfe, brennende Barrikaden, berüchtigte Polizeieinsätze und Räumungen. Die Häuserbesetzung in der Hafenstraße in den 1980er Jahren war international ein Politikum und die Medien waren damals voll mit Bildern aus Hamburg und der Hafenstraße. Der Fotoband »Wir werden noch tanzen, Leben und Alltag in der Hafenstraße 1983 bis 1995« zeigt die Zeit nun aus einer etwas anderen, aber sehr interessanten Perspektive, nämlich aus der Perspektive der Bewohnerinnen und Bewohner, den Menschen, die damals auf eine durchaus umstrittene Art und Weise für Wohnraum und eine alternative Lebensweise kämpften. Antonia Reif erzählt Ihnen mehr über das Buch.
Vermummte stehen auf einem Hausdach, spielen Gitarre, heben kämpferisch ihre Instrumente in die Luft. Jemand spielt sogar Schlagzeug da oben auf den Dächern der Hafenstraße. Unter ihnen auf der Hauswand steht die Parole »Wir werden noch tanzen«. Das Schwarz-Weiß-Foto dieser Szene ist titelgebend für den Bildband von Marilly Strooks.
Es gibt immer die Geschichte, dass dann irgendwann ziemlich schnell die Polizei kommt und mit Kräne und Asphalt die Bilder übermalt. Aber natürlich, wenn die vorher stehen und fotografiert worden sind und gesehen worden sind, existieren sie.
Fotografien von Wandbildern aus der Hafenstraße ziehen sich durch das ganze Buch. Mal in bunt, mal in schwarz-weiß zeigen sie die Hausfassaden, auf denen die politischen Forderungen und Aussagen der Bewohnerinnen und Bewohner in großen Buchstaben und Bildern kommuniziert wurden. Die Fotografin Marilly Strooks war Teil der Hausbesetzerszene. Sie war selbst keine Bewohnerin, war aber Mitglied des Initiativkreises für den Erhalt der Hafenstraße, engagierte sich beim Ausbau des Störtebeker-Zentrums und dokumentierte von Anfang an das Geschehen aus der Sicht der Menschen, die dort lebten und aktiv waren.
Und alles das, was immer in die Öffentlichkeit war und als Hafenstraße verkauft wurde, das war nicht das, was meine Hafenstraße ist. Und dann war meine kleine Waffe, dass ich meine Kamera dabei hatte und ich konnte fotografieren.
Der Konflikt drehte sich um 12 Häuser in bester Lage an der Elbe zwischen Reeperbahn und Landungsbrücken. Anfang der 80er Jahre wurden sie wegen Abrissplänen besetzt und gegen mehrere Räumungsversuche verteidigt. Erst 1995 konnte der Konflikt durch eine Genossenschaftsgründung befriedet werden. Das Buch soll nicht der Versuch sein, die Geschichte der Hafenstraße zu erklären. Vielmehr ist es ein ganz persönlicher Blick auf diese Zeit, den Kampf um Wohnraum und die Kritik an Immobilienspekulationen. Themen, die auch heute aktuell sind, sagt Marilly Strux.
Alte Menschen werden vertrieben, junge Menschen können die Miete nicht zahlen und neuankommende Asylsuchende müssen jahrelang in Container ausharren, bis sie ihr Recht auf Wohnen erleben können.
Marilly Strux hat aus den Jahren in der Hafenstraße über 25.000 Negative in ihrem privaten Fotoarchiv. Eine Auswahl daraus zu digitalisieren und in einem Buch zu veröffentlichen, beschloss sie bei einer Hafenrundfahrt. Mit mehreren jungen Menschen fuhr sie dabei vorbei an den Häusern der Hafenstraße.
Und ich, so immer ganz stolz auf die Hafenstraße, sagte, das ist der Hafen. Und das waren junge Menschen bei der Hafenrundfahrt, die auch politisch aktiv waren und die mich angucken. Und da sagte der eine, oh, ich habe in Geschichte nicht aufgepasst, was ist denn der Hafen? Und dann ging es bei mir los, dass ich dachte, oh oh, wir wissen, was das ist, aber die nächste Generation vielleicht gar nicht. Und das wäre schon schön, wenn sie das auch wissen.
In Texten berichten Bewohnerinnen und Bewohner vom alltäglichen Leben in den besetzten Häusern. Auf Bilder von Polizeieinsätzen wurde explizit verzichtet. Der Fokus liegt auf dem Alltag in der Hafenstraße und dem real erprobten, wahr gewordenen Traum vom anderen, selbstbestimmten und selbstverwalteten Leben. Es zeigt die Bewohnerinnen und Bewohner in großen Wohngemeinschaften, Kinder, die überall und mittendrin spielen und immer wieder Bilder von Menschen auf Hausdächern, wie sie gemeinsam essen oder musizieren. Eine gelebte Utopie. Marilly Strux zitiert dafür Simone de Beauvoir.
Wer eine Veränderung der Verhältnisse für unmöglich erklärt, trägt selbst dazu bei, sie unmöglich zu machen. Und das ist das, was ich da auch für mich super viel gelernt habe im Hafen. So immer Sachen auszuprobieren und glauben, dass das Unmögliche doch möglich ist.
Sagt Marilly Strux. Ihr Buch »Wir werden noch tanzen« ist im Junius Verlag erschienen. Es hat 144 Seiten und kostet 34 Euro. Und gleich nehme ich Sie mit an die Nordsee. Es geht um einen Kommissar, einen Krabbenfischer und um Mord. Mehr dazu gleich. Das Hamburger Hafenkonzert ist hier und die Empfehlung, die jetzt kommt, die ist nicht nur eine Buch-, sondern auch eine Hörbuchempfehlung. In Marconi und der tote Krabbenfischer von Daniel Palou geht es an die Nordsee und zwar nach St. Peter-Ording. Kommissar Marconi, ein Münchner mit italienischen Wurzeln, verschlägt es dorthin und in seinem neuen Job als Dienststellenleiter der örtlichen Polizeiwache hat er es gleich mit Mord zu tun. Eigentlich ist dieser Fall Sache der Kripo Flensburg, aber da ja sonst nichts zu tun ist, nimmt er selbst auch die Ermittlungen auf. Hier ist ein kleiner Ausschnitt aus dem Hörbuch, es liest Joachim Schönfeld.
Eingehüllt in wohltuende Finsternis trank er seinen heißen Tee. In der Ferne funkelten die Lichtpunkte der Küste, der Leuchtturm sandte ihm seine Strahlen wie tastende Finger entgegen. Er genoss die Nächte bei gutem Wetter auf dem Meer, wenn Ruhe herrschte. Das gelegentliche Zischen der Gaslampe mischte sich mit dem Rauschen der See, durch die er mit seiner Magda Verena glitt. Es war nicht mehr lang bis zum Sonnenaufgang. Dann würde er die Netze einholen. Kurz hatte er überlegt, in dieser Nacht nicht hinauszufahren, da es laut Schiffsbesatzungszeugnis verboten war, allein unterwegs zu sein. Aber Er hatte sich noch nie etwas vorschreiben lassen. Die Küstenwache konnte ihn mal. Und jetzt war er froh, dass er die Gelegenheit nicht hatte verstreichen lassen. 200 Kilo Krabben waren besser als nichts, dachte er, und nahm einen weiteren Schluck Tee, während sein Boot auf Autopilot durchs Wattenmeer pflügte. Wenig später trat er aus dem Ruderhaus, um den Fang an Bord zu holen, als ihn ein Geräusch innehalten ließ. Er horchte in die dunkle Nacht hinein. Hatte er sich getäuscht? Nein, da war es wieder. Ein Brummen, das aus dem schwarzen Nichts zu ihm drang. Und da war er ganz sicher, lauter wurde. Angestrengt lauschte er. So etwas hatte er auf offener See noch nie gehört. Er griff nach seinem Fernglas. Ein zarter Lichtschein am Horizont kündigte bereits den Sonnenaufgang an. Da! Da war etwas. Ein Schiff? Falls ja, dann eines von diesen neumodischen Dingern, die gar nicht mehr aussahen wie anständige Schiffe. Irritiert versuchte er, sich einen Reim auf das zu machen, was er sah. Und während er noch rätselte, bemerkte er, dass auf dem schiffsähnlichen Objekt zwei Männer ebenfalls durch ein Fernglas schauten und nervös in seine Richtung gestikulierten. Kurz darauf war die aufgebrachte Gruppe auf ein halbes Dutzend Männer angewachsen. Was hatten sie denn da in ihren Händen? Das waren doch nicht etwa Waffen? Er beschloss, die Netze nicht einzuholen und stattdessen zuzusehen, dass er wegkam. Den Bootsmotor auf volle Leistung gedreht, hielt er auf die Küste zu. Schweiß brach ihm aus. Sein Puls schlug in ungesund schnellem Takt. Fast meinte er, die künstliche Klappe ächzen zu hören, die man ihm im vergangenen Jahr eingesetzt hatte. Minute um Minute verstrich und die Männer kamen näher. Was hatten sie vor? Hatten sie es auf ihn abgesehen? Er sah auf den Kompass und überschlug die Zeit, die er noch bis in den wortwörtlich rettenden Hafen benötigen würde. Ihm blieben 10 Minuten, vielleicht 15, bis er am Eidersperrwerk war. Es sei denn, sie holten ihn vorher ein. Alle paar Sekunden warf er einen Blick über die Schulter in Richtung des mittlerweile glühend roten Horizonts, versuchte abzuschätzen, wie schnell sie näher kamen. Er schlug auf die Bedienungselemente ein und fluchte, als könnte er so seine Magda Verena antreiben, schneller zu fahren. Vor ihm tauchte in einiger Entfernung das Tor des Sperrwerks auf, und er konnte regelrecht den Brocken spüren, der ihm vom Herzen stürzte. Er schaute zurück. Lag es an den ersten grellen Sonnenstrahlen, die sich über den Horizont schoben und ihn blendeten, oder hatten die Männer tatsächlich abgedreht? Hatte er sich das alles nur eingebildet? Er drosselte den Motor Stück für Stück, je näher er dem Sperrwerk kam. Als er auf die enge Einfahrt des Vorhafens zusteuerte und gerade per Funk den Kontrollturm benachrichtigen wollte, fiel ihm eine Person auf, die auf der Mole stand und mit beiden Armen über dem Kopf in seine Richtung winkte. Aber wer sollte ihn hier in Empfang nehmen? Er hatte wohlweislich niemanden über seinen Alleingang informiert. Vielleicht war die Person in Not? Er trat aus seinem Ruderhäuschen. Noch während er zurückwinkte, sah er, wie die Gestalt etwas aus dem Inneren ihres Mantels zog. Ein Knall ertönte mitten in der friedlichen Morgendämmerung. Das Letzte, was er spürte, war eine Kälte, die mit eisiger Hand sein Herz umschloss.
Ein kleiner Ausschnitt aus Daniel Palous ersten St. Peter-Ording-Krimi Marconi und der tote Krabbenfischer, gelesen von Joachim Schönfeld. Das Hörbuch ist im Argon Verlag erschienen und kostet knapp 21 Euro. Das dazugehörige Taschenbuch aus dem Rowohlt Verlag gibt es für 13 Euro. Eine wahre Geschichte von Schiffbruch, Mord und Meuterei. Das ist der Untertitel des Sachbuchs Der Untergang, der Wager. Der US-Journalist David Gran erzählt darin von einem Schiff, der Wager, die 1741 auf der Jagd nach spanischem Gold vor der Küste Chiles untergeht. Teile der Crew retten sich an Land, es kommt dort zu Meuterei und auch einigen Toten. Ein Sachbuch, spannend wie ein Thriller, meint Danny Marquez Massalo.
Als er den Knall hörte, rannte John Byron aus seiner Unterkunft und sah Cousins, der am Boden lag und sich in seinem Blut wälzte. Kapitän Sheep hatte ihm in den Kopf geschossen.
John Byron, das ist der Großvater des berühmten Dichters Lord Byron. 1741 dient er auf der HMS Wager unter Kapitän Sheep. Dass Sheep den Offiziersanwärter Cousins so kaltblütig erschießt, ist nur eine Wendung in der unglaublichen Geschichte der Wager. Im Mai 1741 schickt die britische Royal Navy die Wager als Teil einer Expedition mehrerer Schiffe nach Südamerika. Das Ziel ist es, eine spanische Galeone zu überfallen und ihre Schätze für London zu stehlen. Von Anfang an geht einiges schief. Kurz hinter Madeira bricht eine Skorbut-Epidemie aus.
Einige Männer waren davon überzeugt, dass die Kranken bis zum Hals in Erde vergraben werden mussten, um zu genesen. Ein Offizier auf einem anderen Schiff erinnerte sich an den bizarren Anblick von 20 Mann, deren Köpfe aus dem Boden ragten.
Mindestens 160 Mann von insgesamt 2000 im Geschwader sterben. Da ist Südamerika noch weit weg. Am Kap Horn wird die Wager durch massive Stürme von den anderen Schiffen getrennt, zerschellt an den Felsen vor Westpatagonien und sinkt schließlich. 145 Männer können sich auf eine karge Insel, die heute als Wager Island bekannt ist, retten.
Cheap wusste nicht recht, wo sie waren und wie weit das Festland entfernt war. Aber es war ausgesprochen unwahrscheinlich, dass ein europäisches Schiff der Insel nah genug käme, um sie zu sehen. Sie waren von der Welt abgeschnitten und verloren.
In den kommenden Monaten spaltet sich die Gruppe. Viele sind unzufrieden mit Kapitän Sheep. Nach britischem Recht ist das Meuterei. Als Sheep den jungen Cousins wegen Ungehorsam erschießt, verliert er den Rückhalt fast aller. Ein Großteil beschließt, mit Hilfe von geretteten Beibooten in See zu stechen, ohne den Kapitän. Lieber sterben auf See als sterben an Land.
59 Männer schleppten sich auf die Barkasse, 12 auf den Kutter und 10 auf die Schute. Barclay schrieb, an Bord ist es so eng, dass dagegen selbst das übelste Gefängnis in ganz England einem Palast gleichkommt.
Angeführt von Stückmeister Barclay, dem Verantwortlichen für die Waffen, schafft es diese klägliche Armada in 4 Monaten tatsächlich nach Brasilien. 2000 Seemeilen. Die Hälfte der Männer überlebt das nicht. Später, zurück in England, wird ihnen der Prozess wegen Meuterei gemacht. Der Kronzeuge der Royal Navy, Kapitän Sheep. Denn Ureinwohner und ausgerechnet die Spanier haben ihn gerettet. Die englische Presse schreibt Sensationsberichte über die Wager, aber Konsequenzen gibt es für die Überlebenden kaum.
Eine Meuterei, zumal in Kriegszeiten, kann für die öffentliche Ordnung eine derart große Bedrohung sein, dass manches dafür spricht, sie nicht an die große Glocke zu hängen. Die offizielle Untersuchung der Vorfälle im Zusammenhang mit der Wager wurde für beendet erklärt. Die Anschuldigungen, die Cheap erhoben hatte, wurden aus den Gerichtsakten entfernt. Und aus dem Aufstand von Wager Island wurde eine Meuterei, die nie stattgefunden hat.
David Gran hat ein atemberaubendes Buch über die Wager geschrieben. Als Quellen hat er sich die Tagebuchaufzeichnungen, Zeitungsberichte aus der Zeit und auch die Bücher, die einige Überlebende schrieben und vieles mehr herangezogen. Es liest sich aber nicht wie ein Geschichtsbuch, sondern wie eine spannende Reportage. Hollywood hat bereits angeklopft. Leonardo DiCaprio will das Buch verfilmen. So nervenaufreibend wie das Buch kann der Film gar nicht werden.
Sagt Danny Marquez Marsalo, der Untergang der Wager, eine wahre Geschichte von Schiffbruch, Mord und Meuterei von David Gran, ins Deutsche übersetzt von Rudolf Mast, ist im C. Bertelsmann Verlag erschienen. Es hat 432 Seiten und kostet 25 Euro. Und gleich wird's ein bisschen himmlisch. Am Himmel die Flüsse heißt ein Buch, das wir Ihnen gleich vorstellen wollen. Elif Shafak ist eine der meistgelesenen Schriftstellerinnen der Türkei. Ihre Bücher werden in mehr als 50 Sprachen übersetzt. Die in London lebende Autorin, die sich auch für Frauen- und LGBTIQ-Plus-Rechte einsetzt, hat einen neuen Roman geschrieben, der von Michaela Grabinger ins Deutsche übersetzt wurde. Am Himmel die Flüsse heißt er und Peter Helling hat ihn gelesen.
Mit einem Tropfen beginnt es.
Jahrzehnte, wenn nicht Jahrtausende, war er unter der mit Fossilien durchsetzten Erde verborgen, bis er zum Himmel aufstieg und als Dunst, Nebel, Monsun oder Hagelschauer zurückkam. Ewig vertrieben und umgesiedelt. Wasser ist durch und durch Emigrant. Es ist gefangen im Übergang und kann sich nirgends für immer niederlassen.
Ein Regentropfen im Haar eines assyrischen Königs um 600 vor Christus. Ein Tropfen, der einen Sturm ankündigt. Ein Sturm, der viele Jahre später Assurbanipals berühmte Bibliothek, seinen Palast, seine Stadt Ninive zerstören wird. Derselbe Tropfen wird ein paar Seiten und Jahrhunderte weiter zu einer Schneeflocke im Jahr 1840, die am Ufer der müllverseuchten Themse in London einem Neugeborenen in den Mund fällt und ihn ein Lebtag sagen lassen wird, Schnee schmecke wie Muttermilch. Arthur wird einer der wichtigsten Ausgräber der Bibliothek Assurbanipals, wird das älteste Gedicht der Menschheit, das Gilgamesch-Epos, wiederentdecken. Werden, Vergehen, der ständige Wandel. Das Motiv des Wassers sickert durch die Zeilen und Zeiten, durch die Jahrhunderte, verbindet die Erzählstränge. Wie die Geschichte einer Wasserforscherin, die auf einem Hausboot auf der Themse wohnt, 2018. Sie untersucht das Phänomen, dass Wasser ein Gedächtnis haben soll. Ihre Eltern wurden am Tigris von einer Flutwelle weggespült. Sie kommt über das Kindheitstrauma nicht hinweg.
Jetzt will sie sich nur noch zurückziehen und als eine, die es satt hat, ständig ums Überleben zu kämpfen, stillschweigend kapitulieren. Es wird weniger ein Weggang sein als eine Heimkehr, eine Rückkehr zum Wasser.
Und schließlich das Jahr 2014 in der türkischen Stadt Hasankeyf. Dort wird der Tigris aufgestaut und ausgerechnet das Grab jenes Arthur aus London überflutet. Es ist der Ort der erschütterndsten Geschichte des Romans, der eines jesidischen Mädchens und seiner Großmutter. Für ein Taufritual wollen sie in den Irak reisen und fallen den Mördern des sogenannten Islamischen Staates in die Hände.
Narin windet sich in entsetzlichen Schmerzen. Schnell wie der Flug der Schwalbe schießt ihr der Gedanke durch den Kopf, dass sie ihre Großmutter wieder sieht, wenn sie jetzt stirbt. Ein warmes Becken öffnet sich unter ihr und sie lässt sich in die flüssige Ruhe gleiten.
Elif Shafak schreibt über die Flüchtigkeit menschlichen Daseins, menschlicher Ambitionen mit einer ungeheuren Fabulierlust, in einem lyrischen, märchenhaften Ton. Manches klingt fast überkonstruiert. Arthur, der Assyriologe aus ärmsten Verhältnissen, ist der historischen Figur George Smith nachempfunden. Mit ihm tauchen wir ein in das viktorianische London, erleben hautnah, wie die Entdeckung der Keilschrift für den Jungen zum Weg hinaus aus dem Elend wird. Hin zum Tigris, dem Ursprung der Schrift, der Kultur.
Man reist in ferne Länder, weil man dort etwas ganz anderes als das Gewohnte zu finden hofft und ahnt nicht, dass man als anderer Mensch zurückkehren wird.
Mord, Verrat, kulturelle Auslöschung. Das Wasser, scheint Elif Shafak sagen zu wollen, löscht diese Traumata nicht aus, sondern trägt sie weiter durch die Zeit, verwandelt sie aber. So gelingt es der Autorin bravourös, Literatur und Wasser als verwandte Elemente darzustellen, die jede Möglichkeit des Daseins in sich tragen.
Der neue Roman von Elif Shafak, Am Himmel, die Flüsse. Das Buch ist bei Hansa erschienen, hat 592 Seiten und kostet 28 Euro. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 ist hier heute mit maritimen Literaturtipps. Und wenn Sie während der Weihnachtstage mal wieder Zeit zum Lesen haben, dann muss es ja auch nicht unbedingt eine Neuerscheinung sein. Zur Weihnachtszeit, da schauen wir uns ja gerne auch im Fernsehen die alten Klassikerserien und Filme an. Da kann genauso ein norddeutscher Buchklassiker begeistern und fesseln. Wie zum Beispiel Der Schimmelreiter von Theodor Storm. Ein wirklich tolles Buch von einem Autor, der wie kein anderer das norddeutsche Lebensgefühl einfangen konnte. Sein Schimmelreiter, ein Stück Weltliteratur, das von nordfriesischen Deichen, Gespenstern und einem jungen Deichgrafen handelt, Hauke Heyen. Auch den Hamburger Sänger Stefan Gwildes hat der Schimmelreiter von Theodor Storm fasziniert, so sehr, dass er vor ein paar Jahren seine Geschichte als Hörbuch eingesprochen hat.
Es war Oktober. Tagsüber hatte es stark aus Südwest gestürmt. Abends stand ein halber Mond am Himmel, dunkelbraune Wolken jagten überhin. Und Schatten und trübes Licht flogen auf der Erde durcheinander. Der Sturm war im Wachsen. Im Haus stand Hauke neben seiner Frau am Fenster. Er hatte eben sein Abendbrot hinabgeschlungen. Er war draußen auf dem Deich gewesen, zu Fuß war hinausgetrabt, schon früh am Nachmittag. Spitze Pfähle und Säcke voll Klei oder Erde hatte er hier und dort, wo der Deich eine Schwäche zu verraten schien, zusammentragen lassen. An dem Winkel zu Nordwesten, wo der alte und der neue Deich zusammenstießen, hatte er die meisten Menschen hingestellt. Nur im Notfall durften sie von den angewiesenen Plätzen weichen. Das hatte er zurückgelassen. Dann, vor kaum einer Viertelstunde, nass, zerzaust, war er in seinem Hause angekommen. Und jetzt, das Ohr nach den Windböen, welche die in Blei gefassten Scheiben rasseln machten, blickte er wie gedankenlos in die wüste Nacht hinaus. Die Wanduhr hinter ihrer Glasscheibe schlug eben 8. »Es geht nicht länger, Elke«, sagte er. »Ruf eine von den Mägden. Der Sturm drückt uns die Scheiben ein. Die Luken müssen angeschraubt werden.« Auf das Wort der Hausfrau war die Magd hinausgelaufen. Aber als sie die Klammern gelöst hatte, riss ihr der Sturm den Laden aus der Hand und warf ihn gegen die Fenster, dass ein paar Scheiben zersplittert in die Stube flogen und eins der Lichter qualmend auslosch. Hauke musste selbst hinaus, zu helfen, und nur mit Not kamen allmählich die Luken vor die Fenster. Beim Wiedereintritt in das Haus fuhr eine Böe hintendrein, dass Glas und Silber im Wandschrank durcheinander klirrten. Oben im Hause über ihren Köpfen zitterten und krachten die Balken, als wolle der Sturm das Dach von den Mauern reißen. Elke hörte, wie Hauke durch die Tenne nach dem Stalle schritt. »Den Schimmel! Den Schimmel! Jun! Rasch!« hörte sie ihn rufen. Dann kam er wieder in die Stube, das Haar zerzaust, aber die grauen Augen leuchtend. »Der Wind ist umgesprungen«, rief er, »nach Nordwest. Auf halber Springflut. Wir haben solchen Sturm noch nicht erlebt.« Elke war totenblass geworden. »Und du musst noch einmal hinaus?« Er ergriff ihre beiden Hände und drückte sie wie im Krampfe in die seinen. »Das muss ich.« Sie hob langsam ihre dunklen Augen zu ihm, und ein paar Sekunden lang sahen sie sich an, doch war es wie eine Ewigkeit.
Ein Ausschnitt aus dem Hörbuch Gwildes liest Storm, der Schimmelreiter. Die CD ist bei Edel erschienen und unter anderem auf Stefan Gwildes Internetseite erhältlich, dort für 16,50 Euro. Und wer den Schimmelreiter lieber lesen möchte, das Buch finden Sie entweder bei Ihnen im Bücherschrank oder in allen gut sortierten Buchläden. Mein Sylt, mein Fehmarn, mein Usedom. Die Meine-Insel-Reihe des Mare-Verlags gibt es schon fast 2 Jahrzehnte. Und sie lädt zum Träumen ein. Zum Träumen von Stränden, Sonnenuntergängen und vom Sprung in die Fluten. In ganz vielen Ausgaben der Reihe geht es da um warme Fluten, in die man sich stürzen kann. Zum Beispiel in den Büchern Mein Ibiza, Mein Capri oder Mein Mallorca. Jetzt im Herbst ist aber ein Inselbuch erschienen, das den Leser mal so richtig in die Kälte entführt. Mein Spitzbergen heißt es und Birgit Lutz hat es geschrieben. Anja Grigoleit hat sich mit der Autorin getroffen.
Spitzbergen. Diese Inselgruppe im Nordpolarmeer liegt zwischen dem 74. und dem 81. Breitengrad. Also nicht mehr weit bis zum Nordpol. Im Winter wird's auch schon mal minus 25 Grad. Im Sommer liegt die Durchschnittstemperatur kaum über 10 Grad. Birgit Lutz hat an Spitzbergen ihr Herz verloren.
Ja, also es ist eine Liebeserklärung, glaube ich schon. Und als ich da 2007 zum Nordpol gefahren bin und als ich das erste Mal so Eisschollen auf dem Wasser gesehen habe, da hat sich für mich nochmal eine Welt in der Welt geöffnet und die hat mich seitdem auch nicht mehr losgelassen. Ich war an den Norden, also diese arktische Welt, war ich wirklich schockverliebt.
Schnee ist für Birgit Lutz eigentlich nichts Ungewohntes, denn man hört es, sie kommt vom Rand der Alpen, genauer gesagt vom Schliersee. Was die Arktis für sie so besonders macht?
Wenn man aus Bayern kommt, ne, dann hat man ja immer irgendwo einen Hügel, Berge im Weg und so. Und da sieht man diese Weite und diese oftmal dann nur blau-weißen Farben. Diese wirkliche Reduziertheit, überhaupt keine Menschenspuren, sehen wir da, wenn wir so 14 Tage um Spitzbergen rumfahren. Sehen wir vielleicht ab und an mal eine Hütte, aber ansonsten überhaupt keine Spur menschlichen Daseins. Und das sieht der Mensch mal, wie die Erde aussehen würde, wenn es uns nicht gäbe.
Und das macht was mit den Menschen, beobachtet die 50-Jährige. Als Journalistin für die Süddeutsche Zeitung hat sie die Arktis kennengelernt. Seit mittlerweile 10 Jahren begleitet sie Reisen ins Nordmeer. Meist auf kleinen Schiffen, Seglern, wie der Antigua oder der Mäander. Zu Anfang lockte sie das Abenteuer. Sie ist auf Skiern bis zum Nordpol marschiert, hat Grönland durchquert und hat 3-mal für jeweils 1 Monat in Ostgrönland gelebt.
Aber mittlerweile hat sich das gewandelt mehr hin zum Beschützen. Also ich muss jetzt auch nicht mehr so viele wie möglich Reisen machen, sondern ausgewählte, mit denen ich halt auch was bewegen möchte.
2016 hat Birgit Lutz zusammen mit dem Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven ein Citizen-Science-Projekt entwickelt, in dem sie mit den Gästen der Schiffstouren an den Stränden von Spitzbergen Plastikmüll einsammelt und untersucht. Die Folgen des Klimawandels und diese Plastikflut kommen auch in ihrem neuen Buch natürlich vor. Aber es stehen die schönen Geschichten im Vordergrund.
Also ganz ehrlich habe ich ausgewählt ich wollte mal leichtere Geschichten schreiben, weil ich habe jetzt zwei Bücher gemacht. Das eine über die Menschen von Ostgrönland und das andere über den Klimawandel, auch rund um Spitzbergen. Und das waren zwei Bücher, die doch einfach, ja, das war sehr, sehr viel Recherche, die mich auch sehr mitgenommen hat. Und es war jetzt für mich eine richtige Erholung für mein Schreibgehirn, dass ich mal leichtere Geschichten schreiben kann. Und es gibt ja so viel Schönes, was man in Spitzbergen erleben kann. Und so habe ich es eigentlich ausgewählt.
Geschichten von den Menschen in Longyearbyen, von Eisbären und Krabbentauchern, von der Zeit, als die Autorin zusammen mit einer Freundin 3 Wochen in einer einsamen Jagdhütte auf sich gestellt war und von mutigen Frauen wie der Norwegerin Vanni Wohlstad, die 1893 geboren, in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts insgesamt 5 Winter als erfolgreiche Jägerin dort verbrachte. Und Birgit Lutz schreibt auch von ihrer allerschönsten Jahreszeit auf Spitzbergen, dem Lichtwinter.
Der Lichtwinter, das ist so die Zeit, wenn die Sonne wiederkommt. Das geht so ab Februar ist es dann so. Und da wird das Licht wird blau. Und jeder kennt ja so die blaue Stunde, aber da wird das Licht blau. Ich habe noch nie so ein Blau gesehen. Also da sind ja dann auch die Berge ringsherum, das ist ja dann alles noch von so weiß. Und dann wird aber diese Berge werden auch blau. Und das ist ein so intensives Blau, dass man denkt, man kann in die Luft reingreifen und das ist ein Blau zum Anfassen. Also das ist eine Farbe, die habe ich noch nie irgendwo anders gesehen.
Und allein wegen dieses Lichtwinterblaus sollte man mal nach Spitzbergen reisen, schwärmt Birgit Lutz. Hinträumen kann man sich aber auch ganz wunderbar bei der Lektüre ihrer Liebeserklärung an die Inselgruppe im Norden.
Sagt Anja Grigoleit, die sich mit der Autorin Birgit Lutz getroffen hat. Mein Spitzbergen heißt ihr Buch, es ist im Mare Verlag erschienen und es kostet 20 Euro. Und gleich geht es von Spitzbergen wieder zurück hier nach Hamburg. Ein tolles Buch über den Kohlenschiffhafen stellen wir ihm vor. Die Weihnachtszeit ist eine Zeit, wo wir gern auf Wunder hoffen. Und um ein Wunder geht es auch in dem Buch, was ich jetzt für Sie habe. Das Wunder vom Kohlenschiffhafen heißt es. Und es ist ein Buch, das ein Stück vergessene Hamburger Zeitgeschichte erzählt. Nämlich die Geschichte der Belegschaft einer Hamburger Werft und ihres Widerstandes gegen die drohende Werksschließung. Ein Buch mit ganz vielen Zeitzeugeninterviews und Bildern ist es. Und Petra Volkwarzen stellt es Ihnen vor.
Hamburg im März 1988. Die Traditionswerft Pohl und Joswiak im Kohlenschiffhafen auf Steinwerder muss Konkurs anmelden, obwohl sie Aufträge hat. Ein Überbrückungskredit der Stadt hätte den Konkurs abwenden können. Die Hilfe aber bleibt aus.
Die Leute waren total erschlagen durch diese Nachricht, denn bei uns arbeitete man ganz gerne.
Rudi Christian, damals Elektromeister auf der Werft und Betriebsratsvorsitzender, ist einer der Zeitzeugen, die sich im Buch Das Wunder vom Kohlenschiffhafen an die Ereignisse vor 36 Jahren erinnern. Viele kleinere Werften haben damals längst dicht gemacht, direkt nebenan gerade auch die Großwerft HDW. Die Belegschaft bei Pohl und Joswiak aber beschließt zu kämpfen.
Wir haben nach kurzer Zeit so eine Haltung entwickelt, lassen wir uns nicht gefallen.
Rudi Christian sitzt in seiner Wohnung in Eimsbüttel am Küchentisch, weil wie er viele Werftarbeiter im damaligen Arbeiterstadtteil Eimsbüttel gewohnt haben, hat die Geschichtswerkstatt Eimsbüttel das Buch herausgegeben. Geschrieben hat es Autor Christian Tillich.
Zuerst bekam ich einen Aktenordner oder 2 Aktenordner mit sich zerbröselnden Zeitungsausschnitten und anderen Dokumenten. Und ich hatte dann das Gefühl, das ist ja wie ein Krimi.
Die 120 Frauen und Männer, darunter viele Auszubildende, kämpfen um ihre Arbeitsplätze mit vielen kreativen Ideen.
Also als erstes haben wir uns hier an die Hamburger Presse gewandt und haben denen angeboten, eine Hafenrundfahrt zu den inzwischen verschwundenen Werftplätzen zu machen.
Schon bald berichten auch überregionale Zeitungen. Die Werftarbeiter tragen ihren Protest in die Innenstadt. Fotos zeigen eine Betriebsversammlung auf dem Rathausmarkt.
Das ist direkt vom Portal des Rathauses. Ich würde sagen, drei Viertel der Belegschaft war da anwesend. Die Stühle, die hatten wir auf dem LKW antransportieren lassen. Das war natürlich gegen das hamburgische Bannmeilengesetz. Entsprechend kam dann auch die Kripo zu uns in Betrieb. Aber ich muss sagen, die waren sehr wohlwollend.
Die Auszubildenden malen Transparente, fahren mit ihrem Arbeitsboot durch die Kanäle oder beim Hafengeburtstag auf der Elbe. Auf der Fleetinsel gegenüber der Wirtschaftsbehörde baut die Werftbelegschaft ein Protestcamp auf.
Wir hatten ja da große Zelte aufgestellt, Wohnwagen. Es kamen Leute, die brachten uns Torten und so weiter, damit wir nicht verhungerten vor Ort.
Die Hamburgerinnen und Hamburger nehmen Anteil. Auch prominente Unterstützer melden sich.
Möbius vom Theater Das Schiff, Ida Ehre schloss sich an und Volker Eppich vom St. Pauli war damals im Tor.
Eine Besonderheit bei Pohl und Joswiak, schon damals arbeiten auf der Werft viele Frauen. In ihrer Not schreiben die weiblichen Auszubildenden einen Brief an Rita Süssmuth, die sich damals als Bundesministerin für die Förderung von Frauen in Männerberufen einsetzt.
Wir Frauen werden gemeinsam mit allen Kollegen um den Erhalt unserer Arbeitsplätze kämpfen.
Im Buch kommen viele zu Wort, ohne die der Protest nicht funktioniert hätte. Peter, der Ausbildungsmeister, Nicole, die Jugendvertreterin, Helga, die Küchenfee und Betriebsrätin. Dass es auch viele Fotos gibt, ist einem glücklichen Umstand zu verdanken.
Genau in der Zeit, über die dieses Buch berichtet, waren Fotografen auf dem Gelände, haben fotografiert und die Belegschaft beteiligt.
6 Monate dauert der Protest, dann gibt es doch noch eine Rettung.
Dann meldete ich plötzlich Norbert Henke, der ehemalige Chef der HDW, damals schon Chef des Bremer Werftverbundes, also ganz großes Tier aus dem Werftgeschäft. Nach wenigen Tagen war klar, der würde einsteigen wollen.
9 Jahre arbeitet die Werft danach noch weiter. Dass das Buch Das Wunder vom Kohlenschiffhafen nun zu den Nominierten beim Buchpreis Hamburg Lesen gehört, damit, sagt Rudi Christians Frau Irma Hillen, die am Buch mitgearbeitet hat, hätten sie niemals gerechnet.
Ja, das ist, wie schon der Name des Buches sagt, auch ein Wunder.
Bis heute treffen sich die Polianer, wie sie sich nennen, noch regelmäßig. Der gemeinsame Kampf hat viele von ihnen geprägt.
Ein Beispiel, was eine Belegschaft durch Geschlossenheit erreichen kann.
Am Ende waren wir natürlich auch stolz auf den Erfolg, den wir erreicht hatten, denn das war nicht absehbar. Das war auch nicht passiert vorher.
Das Wunder vom Kohlenschiffhafen. Eine fast vergessene Episode in der Hamburger Hafengeschichte. Das Buch von Christian Zillig ist im Eigenverlag der Geschichtswerkstatt Eimsbüttel erschienen. Es hat 255 Seiten und kostet 25 Euro. Das war das Hamburger Hafenkonzert für heute. Und das erwartet Sie hier bei uns in der kommenden Woche. Driving Home for Christmas. Das heißt für viele von uns Heim zu Freunden und Familie. Für die Meereisphysikerin Stefanie Arndt heißt es aber wieder einmal Driving to Polarstern. Und zwar in die Antarktis. Die Polarstern, das ist das deutsche Forschungsschiff des Alfred-Wegener-Instituts. Und Stefanie Arndt verbringt bereits zum 4. Mal ihre Weihnachtsfeiertage dort. 80 Tage dauert die Expedition in die Antarktis dieses Mal. Und Stefanie Arndt wird dort auch wieder ein besonderes Augenmerk auf den Schnee bzw. auf einzelne Schneeflocken legen.
Diese Schneeflocke kann in ganz, ganz kleine Stücke zerfallen, einfach aufgrund von Wind zum Beispiel. Und dadurch kann dann so eine Schneeschicht wesentlich kompakter werden. Und jeder kennt das vielleicht, der schon mal irgendwo im Schnee unterwegs war. Man läuft ja manchmal so über Schnee und das knirscht so ein bisschen und dann knirscht es ein bisschen mehr und dann ist man so durchgesackt, weil man halt erst über so eine Kruste gelaufen ist und dann darunter ist es dann halt weicher Schnee. Und genau das ist Schneemetamorphose. Genau das ist halt Windmetamorphose, dieses vom Wind zerkleinerter Schnee, der dann zusammengepresst wird und halt diese Schichten bildet.
Polarforscherin Stefanie Arndt. Und über diese Schneemetamorphose, aber auch über ihre Ausrüstung, ihre Forschungen und über das Gefühl, mitten im Meer auf einer Eisscholle zu sitzen. Über all das wird Stefanie Arndt berichten. Kommende Woche hier bei uns im Hamburger Hafenkonzert. Und das war's von mir. Ihnen allen einen wunderbaren 3. Advent und eine gute Woche. Ich bin Jan Wulff. Tschüss. Und bis denn.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.